Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Im weltberühmten Haeinsa-Kloster hoch in den südkoreanischen Bergen wird einer der größten Schätze der Menschheit bewahrt. Die Tripitaka Koreana, die buddhistische Bibel sozusagen. Die koreanische Fassung dieser heiligen Schriften wird dieses Jahr genau 1000 Jahre alt. Aus diesem Anlass kommt es in dem abgeschlossenen Kloster zu einer außergewöhnlichen Begegnung, nämlich mit Gegenwartskunst. Internationale Kunstschaffende stellen im und um den Tempel aus. Aber was hat ein traditionelles buddhistisches Kloster mit moderner Kunst gemeinsam? Eine Sendung von Kunstredaktor Sascha Renner.
Haeinsa liegt gut versteckt in den südkoreanischen Bergen. So unerreichbar für Feinde, dass das Kloster auch nach 1200 Jahren noch an derselben Stelle existiert. 4 Stunden dauert die Fahrt von Seoul, der koreanischen Hauptstadt. Am Schluss windet sich eine enge Straße einen dicht bewaldeten Berghang hinauf. Ahornbäume leuchten rot in der milden Herbstsonne. Der Weg führt durch ein mächtiges Tempeltor und dann stehe ich vor einer Ansammlung archaischer Holzbauten. Die Tempelanlage ist eine der größten und prächtigsten unter den 2000 buddhistischen Klöstern Koreas. Hier oben, fern der 11-Millionen-Metropole Seoul, betrete ich eine andere Welt. Eine Welt der Ein- und Abkehr, der Meditation, der Gesänge, der alleinigen Konzentration auf die Verehrung Buddhas. Rund 200 Mönche leben hier. Sie alle tragen eine weite silbergraue Hose und ein langes silbergraues Hemd, das um die Taille eingeschnürt ist. Wenn sie Lehrtexte singen, kommt dazu ein orange leuchtendes Obergewand. Wie eine Toga ist es über die linke Schulter geschlagen und fällt bis zum Boden. Die Ordensregeln verlangen von den Mönchen ein diszipliniertes Leben. Die asketische Tradition ist dafür prägend. Geschlafen wird in kleinen Zellen auf dem Holzboden, beim Essen wird geschwiegen. Mehrmals täglich begeben sich die Mönche in die Tempel, um Buddha zu ehren. So auch nachts um 3. Leise dringen einzelne Stimmen und Trommelschläge an mein Ohr. Dann werden sie lauter, wechseln von einem Tempel zum anderen, einer geheimen Orchestrierung folgend. Schließlich erklingt um 3:30 die mächtige Haupttrommel. Sie ist bunt mit Drachenmotiven bemalt und misst 2 Meter im Durchmesser. Ein Mönch steht mit geschlossenen Beinen davor und bewegt einzig seine Arme in weit ausladenden Gesten wie ein Dirigent. Die trockenen Schläge zerreißen die Nacht und widerhallen an den umliegenden Gebäuden. Das Kloster umfasst mehrere Haupt- und Nebentempel, Versammlungshallen sowie Küchen und Unterkünfte. Sie alle sind nach einem kosmologischen Abbild ausgelegt und folgen dem Geländeverlauf himmelwärts. Und dort, zu oberst, verbirgt sich ein ganz besonderer Schatz, die Tripitaka Koreana. Tripitaka, das ist die Bezeichnung für den buddhistischen Kanon. Das, was für die Christen die Bibel oder für die Muslime der Koran ist. Also die Summe aller heiligen Lehrtexte, wie der Religionsethnologe und Buddhismusexperte Martin Braun erklärt.
Tripitaka heißt 3 Körbe. Ist ein bisschen komisch, dieses Wort Körbe, aber man könnte sagen, vielleicht 3 Abteilungen innerhalb dieses Gesamtwerkes. Eine Abteilung befasst sich mit dem Vinaya, das heißt den Mönchsregeln, also wie muss man sich als Mönch verhalten. Es sind über 250 Regeln, die da beschrieben sind. Der andere Teil ist, also der eigentlich entscheidende Teil ist das Sutta Pitaka. Das heißt, die Lehrreden, die eigentlichen Lehrreden des Buddha oder wie man sie eben dann festgehalten hat, mit ganz wichtigen Schriften, zum Beispiel gerade in Korea enorm wichtig, dem Herzsutra. Und dann als dritte Gruppe, die ist viel weniger klar, das sind Schemata, Aufzählungen, zum Teil philosophische Traktate, das sogenannte Abhidhamma.
Martin Braun war während Jahren Kurator der Abteilung Himalaya Fernosten am Völkerkundemuseum Zürich und zuletzt Leiter des renommierten Rubin Museum of Art in Manhattan. Anlässlich der 1000-Jahr-Feier der Tripitaka Koreana diskutierte er an einem Symposium westliche und östliche Denksysteme mit Mönchen und internationalen Gästen. Die koreanische Fassung der Tripitaka, erklärt Martin Braun weiter, gehe direkt auf die ursprünglichen Lehrreden Buddhas zurück.
Das eigentliche Tripitaka geht zurück auf wahrscheinlich die Zeit ungefähr 100 vor Christi. Das war 400 Jahre nachdem Buddha, der ja um 500 vor Christi gelebt hat, in Nordindien gestorben war. Es gab nach seinem Tod drei große Konzile, bei denen man sich stritt, was eigentlich der Buddha wirklich vertreten hat und was nicht. Und in diesen drei Konzilen hat man dann eben entschieden, die und die und die Schriften, beziehungsweise die und die Lehrreden, damals waren es eben noch nicht Schriften, seien als verbindlich anzuschauen. Und die hat man dann kanonisiert, die hat man dann aufgeschrieben. Das war der sogenannte Pali-Kanon.
In der buddhistischen Welt gibt es mehrere solcher Tripitakas, also kanonisierte Textsammlungen, die jeweils leicht variieren. Die Tripitaka Koreana jedoch, die koreanische Fassung, ist eine der einflussreichsten und wichtigsten. Sie gilt als die älteste und umfassendste noch existierende buddhistische Schriftensammlung in chinesischer Sprache. Und die Tripitaka Koreana ist nicht nur auf Papier, in Drucken und Handschriften erhalten, auch die originalen Druckstöcke sind noch da. Die Druckstöcke, von denen die heiligen Texte während Jahrhunderten für die Gläubigen vervielfältigt wurden. Sie sind der wahre Schatz des Heinsa-Klosters und Koreas.
Mich hat besonders beeindruckt die Art, wie diese Druckstöcke aufbewahrt werden, seit 760 Jahren, und wie diese Druckstöcke immer noch in unglaublich gutem Zustand sich befinden. Es beginnt beim Grund, also man hat nicht einfach Erde genommen, sondern hat Erde mit Kohle, mit Sand und anderen Bestandteilen vermischt. Und das ganz besonders Wichtige ist auch die Durchlüftung. Auf der Vorderseite jedes Gebäudes, es gibt vier Gebäude, zwei große und zwei kleine, gibt es je zwei Fenster übereinander, die haben verschiedene Größen. Auf der Rückseite gibt es wieder zwei Fenster, die haben auch wieder verschiedene Größen. Und die Koreaner sagen, und ich glaube es ihnen, dass genau diese verschiedenen Größen von Fenstern eine gute, eine optimale Durchlüftung gewährleisten, sodass die Druckstöcke nicht durch Pilze befallen werden. Eine andere Sache ist auch die, dass das Holz sehr sorgfältig behandelt worden ist. Offenbar hat man es in Salzwasser gekocht, mehrmals, bevor man es dann gebraucht hat. All das, also all diese ausgeklügelten Techniken und Methoden haben dazu geführt, dass der Tripitaka Koreana immer noch vollständig vorhanden ist und in gutem Zustand vorhanden ist. Und das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt.
In gutem Zustand erhalten, sagt Martin Braun. Davon will ich mich selbst überzeugen. Ich habe Glück. Aufgrund der 1000-Jahr-Feier öffnet sich das Kloster zum ersten Mal der Außenwelt. Morgens um 6 steige ich durch mehrere Tempeltore die steilen Stufen zu einem Holzgebäudekomplex empor. Es ist der Ort, wo die Tripitaka-Druckstöcke seit Hunderten von Jahren aufbewahrt werden. Ein Mönch öffnet die massive Holztür. Dann liegen sie direkt vor mir. Die Druckstöcke, 81.258 Stück an der Zahl. In deckenhohen, voluminösen Holzregalen sind sie übereinander verwahrt, sodass man auf die beschrifteten Stirnseiten blickt. Jeder einzelne Druckstock misst 70 cm in der Länge und 24 in der Höhe. Zusammen wiegen sie 260 Tonnen. Würde man sie aneinanderreihen, ergäbe sich daraus eine Länge von 60 Kilometern. In koreanischer Sprache erklärt mir der Mönch die Entstehungsgeschichte der Druckstöcke.
Heinsa, die Palman-Daejang-gyeong은 현재 760년이 지난 경판, 목판입니다. 이렇게 잘 보관되고 보존된 것은 처음에 만들 때부터 잘 만들었습니다. 처음에
Es ist die Hauptaufgabe der Mönche, die buddhistische Lehre, das Dharma, in Form des Tripitaka-Kanons zu bewahren und weiterzugeben. Wir tun dies, indem wir sie editieren und vervielfältigen. Dies geschah in Korea erstmals vor exakt 1000 Jahren. Damals, im Jahr 1011, begannen Mönche, verschiedene Textfassungen des Tripitaka miteinander zu vergleichen. Sie standardisierten sie und formten daraus einen Kanon, der bis heute in weiten Teilen der buddhistischen Welt verbindlich ist. Als nächstes mussten die handschriftlichen Texte jedoch in eine reproduzierbare Form gebracht werden. Die Mönche erstellten dafür Druckstöcke nach dem Hochdruckverfahren. Das Editieren der Texte und das Herstellen der Druckstöcke dauerte insgesamt 77 Jahre. Als die Mongolen im 13. Jahrhundert in Korea einfielen, fiel ihnen auch die Tripitaka zum Opfer. Das Kloster samt den Druckstöcken wurde niedergebrannt. Die Mönche begannen jedoch umgehend damit, neue Druckstöcke zu schnitzen. Diese Druckstöcke sind es, die das Kloster noch heute aufbewahrt. Sie sind UNESCO-Weltkulturerbe und 760 Jahre alt. Nirgendwo in der Welt gibt es ältere und besser erhaltene Druckstöcke. Am meisten Sorgen, so der Mönch weiter, mache ihm heute neben der Feuergefahr der Klimawandel. Die Erwärmung, die in Korea deutlich spürbar sei, gefährde die weitere Existenz der Druckstöcke. Seit längerem debattieren daher Experten darüber, ob man die Druckstöcke wie eh und je aufbewahren soll, was sich ganz offensichtlich bewährt hat, oder ob man sie in ein klimakontrolliertes, modernes Museumsdepot bringen soll. Ein solcher Versuch wurde bereits vor 30 Jahren unternommen, scheiterte jedoch kläglich, weil die Druckstöcke augenblicklich zu schimmeln begannen. Sie mussten umgehend in ihre ursprüngliche, jahrhundertealte Behausung zurückgebracht werden. Heute werden die Druckstöcke nicht mehr genutzt. Die Regierung hat es vor 30 Jahren verboten, weil sich die Buchstaben mit jedem Druck abnützen. Das weitaus beliebteste Sutra, das Herz-Sutra, ist so abgenutzt, dass ich die geschnitzten Schriftzeichen auf dem Druckstock kaum mehr lesen kann. Dafür existiert eine vollständige digitale Fassung. Verlangen Gläubige ein bestimmtes Sutra, so erhalten sie eine digitale Kopie. Auch wenn es nicht so wirkt, in Haensa ist die Zeit nicht stehen geblieben. Und so findet hier, anlässlich der 1000-Jahr-Feier, auch erstmals eine Begegnung mit Gegenwartskunst statt. Eine erstaunliche Begegnung und ein Wagnis. Über 30 Kunstschaffende, die Hälfte aus Korea, wurden dazu eingeladen, mit ihren Arbeiten in verschiedenen Räumen des Klosterbezirks, im Innen- wie im Außenraum, zu intervenieren. Darunter sind auch berühmte Namen aus dem internationalen Kunstbetrieb, wie Bill Viola oder Atta Kim. Welche Idee steht hinter einer solchen Begegnung von westlicher Gegenwartskunst und östlicher Spiritualität? Das frage ich den Co-Kurator Yoon Ji-young.
The common ground that I felt about 2 years ago is that the type of Zen practice that Korean monks practice is called Kwanhasan or the Hwadu or the key question practice that you keep certain a few questions in yourself.
Ich sehe Gemeinsamkeiten zwischen der Zen-Praxis buddhistischer Mönche und westlicher Kunst. Beide denken im Grundsatz über dieselben Schlüsselfragen nach. Wer sind wir? Woher kommen wir? Wie erkennen wir uns selbst? Warum also nicht zwei Gruppen zusammenführen, die zwar sehr verschieden sind, deren Denken sich aber in einem konzeptuellen Sinn sehr ähnelt?
The kind of life, the kind of way of thinking are very similar between monks and artists, I feel like.
Menschen aus derart unterschiedlichen Welten zusammenzubringen, aus der kosmopolitischen, sich rasend schnell drehenden, ich-bezogenen Kunstwelt und aus der asketischen, in sich gekehrten Mönchswelt, kann das gut gehen? Noch einmal der koreanische Kurator Yoon Ji-wung.
Although there are some common grounds, they are very two different people, and through this exhibition we have shown the common ground, but
die Schwierigkeit bestand darin, den Mönchen klarzumachen, was Gegenwartskunst ist. Viele Künstler bevorzugen die rohe Form statt die polierte Oberfläche. Die Mönche hingegen kennen nur die traditionelle buddhistische Kunst mit ihrer harmonischen, ornamentalen, geschönten Formsprache. Ihre Ästhetik unterscheidet sich grundsätzlich. Es hat 9 Monate gedauert, um sie zu überzeugen.
It took about like 9 months to really convince them what contemporary art is.
Bei dem Projekt, so der Kurator, gehe es auch darum zu zeigen, wie östliche Philosophien die westliche Kunst beeinflusst hätten. Gleichzeitig eröffne sie den asiatischen Künstlern alternative Anknüpfungspunkte. Nämlich in der eigenen Tradition statt in der westlichen, die die Kunst weltweit dominiert und die Standards setzt. Aber funktioniert diese Begegnung tatsächlich? Entsteht ein wahrer Austausch zwischen Kunst und Religion, westlichen und östlichen Denksystemen, zwischen zeitgenössischer und traditioneller Kunst? Lassen sich diese Denksysteme kurz schließen? Oder wird ihr bloß fremdes Terrain besetzt? Die Kunst hüllt sich in die Aura des Spirituellen und der Buddhismus in ein modernes, weltoffenes Gewand? Verletzt die Gegenwartskunst religiöse Gefühle, wenn sie in einem Tempel auftritt? Oder rettet sie die Mönche vor der Gefahr des Konservativismus und des Hinterwäldlerischen? Man darf skeptisch sein. Schauen wir also genauer hin. Kein anderer der vertretenen Kunstschaffenden reagiert so direkt auf den religiösen Kontext wie Atta Kim. Der koreanische Kunststar, ein Fotograf und Installationskünstler, ist stark von buddhistischen Vorstellungen beeinflusst, dass alles im Fluss und miteinander verbunden sei. Für die Tempelhalle hat er einen Buddha geschaffen, ganz aus Eis. Die 2 Meter große Skulptur ist so im Tempel platziert, dass sie wie ein tatsächliches Heilsbild vor dem Altar zu stehen kommt. Und der Effekt funktioniert. Die Gläubigen verehren die Skulptur wie einen richtigen, geweihten Buddha. Die Schönheit dieses transparenten, strahlenden Werks ist aber nur von kurzer Dauer. Innerhalb von 3 Tagen schmilzt es. Übrig bleibt einzig ein Becken mit Wasser. Was hat sich der Künstler dabei gedacht? Atta Kim? Dieser Tempel heißt Heinsa, was so viel bedeutet wie Tempel des großen Meeres der Meditation. Mein Eisbuddha kehrt in dieses Meer zurück. Er löst sich in Wasser auf. Dabei stellt sich die Frage, ist mein Eisbuddha nun ein Kunstwerk oder ein Heilsbild? Die Gläubigen verehrten den Eisbuddha spontan, sie knieten nieder und beteten zu ihm. Es hängt also von unserer Sichtweise ab. Diesen Perspektivwechsel finde ich faszinierend. Wenn es das Ziel des Experiments war, zu eruieren, was an einem so traditionsträchtigen Ort an perspektivischer Verschiebung möglich ist, dann ist es ihr bestens gelungen. Manche Mönche stört der Gedanke, dass sich Gläubige vor einem dahinschmelzenden Buddha niederwerfen. Es brauchte viel Überzeugungskraft, den Eisbuddha im Tempel aufstellen zu dürfen. Diese Überzeugungsarbeit leistete der Abt des Klosters, Syngak. Er ist der jüngste Abt in der Geschichte von Heinsa und er fördert entschlossen den Dialog zwischen Tradition und Moderne. Anlässlich der Millenniumsfeier zu Ehren der Tripitaka öffnet er zuvor verschlossene Räume des Klosters, er unterstützt eine Ausstellung über die Tripitaka in einem eigens errichteten Museum und er ermöglicht die von Yu Yong Kim und Yun Ji Wong kuratierte Kunstausstellung. Von Atta Kims Eisbuddha ist der Abt durchwegs angetan, wie er erklärt. Er erkennt darin echtes buddhistisches Gedankengut. Besonders beeindruckt hat mich Atta Kims Eisbuddha. Der Grund, wenn ein Mensch stirbt, dann löst sich sein Körper nach buddhistischem Glauben auf. Unsere Knochen und das Fleisch verwandeln sich in Erde. Unsere Tränen werden zu Wasser, unsere Wut zu Feuer und unser Atem zu Luft. Dieses Konzept nennt sich Jisu Hua Pu. Ich erkenne es wieder im Schmelzen des Eisbuddha. Sein Körper löst sich auf. Das berührt mich sehr.
그래서 그 작품에 대해서 대단히 이제 감명을 받았다.
Warum er sein Kloster für die Kunst öffne, frage ich den Abt als nächstes.
세계인하고 소통하는 그 이 파트너로 현대 미술의 그
Heinsa ist 1200 Jahre alt und brauchte sich nie der Welt zu öffnen. Ich habe jedoch erkannt, dass es eine Verbindung zwischen Gegenwartskunst und Buddhismus gibt. Wir denken intensiv nach über das Leben und den Tod und die Conditio Humana im Allgemeinen. Ebenso beschäftigt sich auch die Gegenwartskunst mit diesen tiefen, letzten Fragen. Da gibt es eine starke Verbindung zwischen uns. Es interessiert mich, wie andere sich selbst und die Realität hinterfragen. Freilich sind nicht alle Mönche dieser Auffassung. So kam es zu einem vielsagenden Zwischenfall, der die Schwierigkeiten der Kunstvermittlung zeigt. Die koreanische Künstlerin An Sung-kum schuf einen zweigeteilten Buddha, in dessen Mitte man sich setzen kann. Als sich eine Touristin so fotografieren ließ, erregte das die Wut eines alten Mönchs. Er beschimpfte sie und drohte, handgreiflich zu werden. Einen Buddha zu fotografieren und sich an den ihm vorbehaltenen Platz zu setzen, sei inakzeptabel. Warum nur unterstützt der Abt dennoch das Kunstprojekt? Verspielt er sich die Gunst der Mönche, gefährdet das eine Wiederwahl, die alle 4 Jahre stattfindet? Der Religionsethnologe Martin Braun dazu.
Ich denke, der jetzige Abt hat auf eindrückliche Art gezeigt, dass der traditionelle Buddhismus durchaus mit Gegenwartsfragen sich auseinandersetzen kann und ich denke sogar auch muss, das sagt er selbst auch. Er meinte, der Buddhismus ist allzu lange verschlafen in den Hügeln gelegen von Korea und muss sich öffnen. Der Abt will damit auch zeigen, dass traditioneller Buddhismus und Gegenwartskunst zum Beispiel sich nicht ausschließen. Er meint sogar, dass da gemeinsam gewisse Fragen erörtert werden, wie wer sind wir, wer ist der Mensch, wohin gehen wir. Aber es ist nicht ein einfacher Weg. Der Buddhismus ist auch konservativ, wie die meisten Religionen. Und der Abt hat mir auch gesagt, dass er gegen großen Widerstand kämpfen musste, als er beispielsweise eben entschieden hat, eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst zu machen. Also der Konflikt ist vorprogrammiert, aber der Abt ist ein Visionär, ist eine sehr starke Persönlichkeit und ich nehme an, dass er Erfolg haben wird und ich wünsche es ihm auch.
Spirituell-religiöse Bezüge zum Buddhismus stellt auch die Arbeit der Schweiz-Tibeterin Sonam Dolma her. Als 8-Jährige ist sie aus Tibet geflohen. Von ihr findet sich in einer Tempelhalle eine minimalistische Skulptur. Sie besteht aus streng quadratisch angeordneten dunkelroten Textilien. Erst im Gespräch mit der Künstlerin erfährt man, dass es sich dabei um gebrauchte, abgetragene buddhistische Mönchsroben aus Tibet handelt. Im Innern des Quadrats ragen kleine weiße Türmchen auf. Es sind Stupas, die in tibetischen Begräbniszeremonien eine wichtige Rolle spielen. Gestaltet hat sie die Künstlerin mit einer alten Blockform aus Familienbesitz, eine der wenigen Habseligkeiten, die sie bei der Flucht aus Tibet retten konnte. Sonam Dolma.
Eigentlich die Installation heißt My Father's Death. Das ist aus Mönchsgewand vom Lhasa von Tibet, die ich aufgeschichtet habe, so viereckig. Und innen drin hat es 9 Tsatsas, sogenannte Tsatsa ist so wie Stupas, kleine Stupas. Und das braucht man in Tibet, wenn man Körper verbrennt und nimmt man die Asche und formt man diese Tsatsa und stellt man in Berge hinauf oder neben Flüsse und dann langsam geht wieder zurück zum Erde. Also das machen wir also in Tibet. Und hier habe ich aus Plaster gemacht, also vom Gips und solche 9 solche drin in diese viereckige Mönchsgewand aufgeschichtet, also verschiedene Farben. Der Abt hat da zugeschaut und hatte mich gefragt und die haben alle hineingeschaut und haben sie mir gefragt von der Tsatsa, was die sei. Das kennen sie nicht und ihre Gewand sie alle grau und sie ist rot und das ist natürlich ganz anders und sind alle sehr berührt auch, merke ich. Wenn sie hören, ich bin aus Tibet, das irgendwie verbindet schon mit der Religion.
Sonam Dolmas Arbeit geht mit dem Ort eine augenfällige Verbindung ein und bietet den Gläubigen Anknüpfungspunkte. Längst nicht allen vertretenen Kunstschaffenden fiel diese doch so leicht. Etwa der koreanischen Videokünstlerin So-Jung Yang. Der ihr zugeteilte Raum ist ein besonders heiliger, ein kleiner Steintempel, in dem auch der Toten gedacht wird. Die Künstlerin.
What I confronted was the weight of the religion itself, and the weight of the physicality of the Buddha and the stone cave temple itself was very overwhelming. I couldn't think of anything that I can really go against it or go, you know, shoulder to shoulder with it, basically.
Ich war mit dem ganzen Gewicht des Glaubens konfrontiert, aber auch ganz physisch mit der materiellen Präsenz dieses Steinbuddha. Das war überwältigend. Ich konnte weder dagegen ankämpfen, noch etwas Ebenbürtiges daneben setzen. Was sollte ich also tun, als Nicht-Buddhistin, die in diesen heiligen Raum eindringt? Ich entschied, mich zurückzunehmen. Obwohl ich normalerweise mit großen Projektionen arbeite, zeige ich meine Arbeit nur auf einem kleinen Bildschirm. Einzig die Musik füllt den Raum. Die Mönche wollten meine Arbeit verstehen. Sie suchten nach buddhistischen Bezügen darin. Diese sind aber nicht unmittelbar. Ich filmte eine professionelle Tänzerin beim Üben. Ihre innere Unruhe, das ständige Wiederholen einzelner Bewegungen, steht für die Zerrissenheit, die wir alle manchmal in uns fühlen. Nein, die Begegnung von buddhistischer Denkart und Ästhetik mit einer künstlerischen westlichen ist bestimmt keine unproblematische. Das zeigt dieses gewagte Ausstellungsprojekt über Grenzen hinweg. Öfters bleiben beide Geisteswelten unvereinbar. Zu groß ist die Kluft. Doch teilen beide, die Kunst wie der Buddhismus, den festen Glauben an die Universalität ihrer Kommunikationssysteme, dass sie also eine Sprache besitzen, die über kulturelle Grenzen hinaus verständlich ist. Es ist diese offene, optimistische Haltung, die das Projekt dann doch zu einem Erfolg werden lässt. Es ist ein Experiment, das überraschende Einsichten, Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede der Denksysteme und Lebenswelten zutage fördert und insofern ein Schritt zur Selbsterkenntnis ist. Darüber hinaus wirft dieses außergewöhnliche Kunstprojekt ein Schlaglicht auf die aufstrebende koreanische Kunstszene. Diese verschafft sich international immer stärker Gehör, erregt mit qualitativ hochstehenden Biennalen, einer wachsenden Zahl von Museen, Galerien und allerlei Kunstfestivals immer mehr Aufsehen. Südkorea, dieses kleine Land, das wie ein Anhängsel Chinas auf der Weltkarte wirkt, betritt mit großer Vehemenz das internationale Parkett und fordert seinen Rang ein. Der ehemalige Tigerstaat, als den man Südkorea in den 1990er Jahren bezeichnete, hat eine rasante wirtschaftliche Entwicklung durchgemacht. Seine Volkswirtschaft ist heute die 11. größte weltweit, dies bei einer Fläche, die bloß 2,5-mal derjenigen der Schweiz entspricht. Aufmerksam verfolgt hat die südkoreanische Kunstszene Tammy Kim, die ebenfalls im Haenza-Tempel ausstellt. Die junge Künstlerin lebte viele Jahre in den USA und kehrte vor 2 Jahren in ihre Heimat Korea zurück.
What I'd heard about Asia and Korea art, I had heard that it was forth really up and coming. There's layers, as any big city. There are a lot of interesting Korean artists that are happening now. And they're harder to find for sure, but they're working more with, in a sense, about activism and social political issues in Korea.
Was ich von koreanischer Kunst hörte, war, dass sie sehr aufregend ist und stark im Kommen. Meine Erwartungen waren daher sehr hoch, vielleicht zu hoch. Es gibt aber durchaus viele interessante koreanische Künstler. Eine Vielzahl von ihnen arbeitet mit hohem politischem Bewusstsein. Das ist für Ausländer nicht immer einfach zugänglich. Korea hat eine enorm leidvolle Geschichte im 20. Jahrhundert durchlebt, mit der 35-jährigen japanischen Besatzung, dem Koreakrieg. Heute ist es der rasante gesellschaftliche Wandel, die Verwestlichung, das Wirtschaftswachstum, das das Land vor neue Herausforderungen stellt. Die Künstler reflektieren diesen Wandel und sie fragen nach ihrer Rolle in diesem Wandel. Viele tragen auch ein starkes nationales Geltungsbewusstsein in sich. Sie wollen der Welt zeigen, dieses Land kämpft gegen alle Widrigkeiten um sein Überleben. Auch die koreanischen Sammler werden immer offener und professioneller. Sammelten sie bis vor kurzem nur traditionelle koreanische Kunst oder internationale Stars, so ändert sich dies nun. Die vielen Geschäftsleute der großen Konzerne reisen viel, sie sind sehr weltoffen und ambitioniert und sie bringen dies mit Gegenwartskunst zum Ausdruck.
That it is a country built on survival and that it has such this strong history that can continue to be strong.
Tatsächlich, Korea, dieses kleine Land im Schatten der viel größeren Nachbarn Japan und China, geht auch in der Kunst immer eigenständiger und selbstbewusster seinen Weg. Die hochkarätig besetzten Biennalen von Gwangju und Busan werden das Land im kommenden Jahr endgültig als eine wichtige und spannende Drehscheibe für Kunst im asiatischen Raum etablieren.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.